Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, den 15. Vers. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Liebe Christi drängt uns, so schreibt der Apostel Paulus, den Gläubigen zu Korinth und wehrt sich damit gegen den Vorwurf der Eigensucht. Sein ganzes Leben und das seiner Mitarbeiter war durchdrungen von der Liebe Christi, die sich dem Dienst für Gott und an den Menschen hingab. Diese Liebe Christi erweist sich nicht darin, dass sie das alte Leben verbessert, sondern sie hat dafür gesorgt, dass das größte Hindernis für dieses Leben zur Verherrlichung Gottes, nämlich die Eigenliebe und Eigengerechtigkeit, beseitigt wurden. Das betrifft nicht nur einzelne moralische Verfehlungen, sondern den tief im Menschen verwurzelten Gegensatz zu Gottes Wesen. Es geschah auf dem Wege der stellvertretenden Gnade Gottes in Christus, durch die Gerechtigkeit Gottes, die uns durch den Glauben zugerechnet wird. Wir haben um des Zusammenhangs willen dazu den 21. Vers in demselben Kapitel gelesen, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und durch das Einssein mit Christus haben wir im Glauben Anteil an dem Todesurteil über den alten Menschen, unser sündiges Selbst, das über Christus an unserer Stelle ergangen ist. Und nun dürfen wir immer wieder damit rechnen, dass als Christus an unserer Stadt starb, wir mit ihm ein für allemal der Sünde gestorben sind. Vers 14 dazu noch einmal, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und nun sind wir in Christus frei geworden von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Denn so heißt es in Römer Kapitel 6, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Die Sünde kann nun keine Macht mehr über uns ausüben, weil wir in Christus Jesus gestorben sind. Das, was dem Gesetz unmöglich war, uns nämlich von der Herrschaft der Sünde zu befreien, das tat Gott in seinem lieben Sohn. Vergebung, die wir von Gott um Christi willen empfangen haben, beinhaltet also nicht nur die Zudeckung vergangener verschiedener Sünden, sondern auch Befreiung von der Macht der Sünde. Haben wir das durch den Heiligen Geist im Glauben an Gottes Wort erfasst, so führen wir nun ein Leben in der Liebe Christi, das dem Herrn Jesus hingegeben ist. Und das ist das folgerichtige Ziel, das in unserem Vers angegeben wird. Und er ist darum für alle gestorben, damit, das ist die Zielrichtung, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus spricht ähnlich davon in Römer Kapitel 6, und diese Beziehung haben wir in den letzten Predigten immer wieder hergestellt. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, das 6. Kapitel, wie alles andere natürlich auch in der Schrift. Aber besonders im Blick auf dieses Thema erklärt Paulus das, was wir gerade gelesen haben aus dem Korintherbrief anhand der Taufe. Da schreibt er, Kapitel 6, Vers 4, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Die Taufe ist ein Begräbnis. Im Blick auf den Tod Christi, wir sind mit Christus gestorben, damit wir wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters in einem neuen Leben wandeln. Das vergangene Leben, das wir geführt haben ohne Christus, gestaltete sich ja nach der Weise, dass man sich selbst lebte. Auch in den besten moralisch guten Werken hat man die eigene Befriedigung, Anerkennung und Ziele gesucht. Man war darin versklavt, sich selbst zu leben, sich selbst zu verwirklichen. Man konnte gar nicht anders. Das ist der Zustand eines Menschen ohne Christus. Er kann nicht anders als sündigen, als sich selbst zu leben, sich selbst zu suchen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu dienen, bewusst oder unbewusst. Nun aber wissen wir, dass wir am Kreuz von diesem Selbst durch den Tod Christi befreit worden sind. Weil wir haben auch dieses Leben geführt in der Vergangenheit. Das ist aber kein Grund, uns über diejenigen zu erheben, die noch in diesem sündigen, in dieser sündigen Knechtschaft gefangen sind. Wir gehörten auch eins zu ihnen, aber nun sind wir befreit in Christus. Befreit worden, dass dieses selbstsüchtige Ich mit Christus gestorben ist. Nun dürfen wir damit anfangen und darin wachsen, nicht mehr uns selbst zu leben, sondern für Gott und den Nächsten da zu sein. Wenn ich jetzt noch einige Ermahnungen und gute Ratschläge zum Bibellesen, Gebet, treuen Besuch der Versammlungen und Umgang mit dem Nächsten in Familie und am Arbeitsplatz und anderes noch geben würde und betonen würde, wie wichtig es ist, missionarisch tätig zu sein, dann wären wir doch mit der Auslegung und Anwendung dieses Textes zufrieden, oder? Nicht, dass wir diese Bestandteile der Nachfolge Jesu, unseres Glaubenslebens, geringschätzten. Nehmen wir nur einmal heraus das Bibellesen. Ja. Ich habe schon einmal gesagt, wir könnten zur Not, und ich drücke mich sehr vorsichtig und zurückhaltend an dieser Stelle aus, weil wir hier bei uns im Westen alle sehr verwöhnt sind, wir könnten zur Not auf alles verzichten, aber nicht auf Gottes Wort. Nicht auf Gottes Wort. Der Herr mag Gnade geben, dass es bei uns nicht umgekehrt ist. Ne? Wir könnten zur Not auf Gottes Wort verzichten, aber nicht auf bestimmte andere Dinge. Ne? Das Bibellesen gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Es ist von allergrößter Bedeutung. Alle Morgen öffnet er mir das Ohr, so sagt der Prophet Jesaja auf Christus hin, und wir sind in ihm. Alle Morgen öffnet er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Wie hört denn ein Jünger? Mit der Bereitschaft zum Gehorsam, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Es gibt andere, die hören auch das Wort Gottes, aber nicht wie ein Jünger hört. Nicht wie einer, der auch bereit ist, sich dem Willen Gottes in Christus Jesus unterzuordnen. Also das Bibellesen ist von allergrößter Bedeutung. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir eine Bibel haben. Wir können lesen im Alten Testament, wir können lesen im Neuen Testament. Wir sehen, wie alles im Alten Testament auf Christus hinweist und freuen uns darüber. Das ist immer wieder unsere Erquickung. Dann im Neuen Testament die herrlichen Lehrbriefe der Apostel. Der Bericht in der Apostelgeschichte über das Wirken des Heiligen Geistes. Und vieles, vieles andere, was wir lesen dürfen. Es gibt Menschen in dieser Welt, die haben keine Bibel. Das ist das Schrecklichste, was uns passieren könnte, dass man uns die Bibel nimmt. Also, wir dürfen das, was ich sage hier, nicht dahingehend missverstehen, als würden wir das geringschätzen. Bibel lesen, Gebet, treuer Besuch der Versammlung, Umgang mit dem Nächsten in Familie und so weiter. Gehört alles zu unserem Glaubensleben dazu, hat alles seinen Platz. Aber vorsichtig. Vorsichtig müssen wir sein und damit umgehen. Denn das alles kann zu einer frommen Leistung entarten, durch die wir Gott in die Pflicht nehmen wollen. Dadurch, dass wir etwas tun, ist Gott ja praktisch dazu verpflichtet, uns zu segnen. Denkt nicht, das käme in unserem Herzen nicht vor. Das zeigt sich dann meistens darin, wenn uns das mal genommen ist, wenn wir es nicht tun können, aus Krankheitsgründen, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir das nicht mehr so tun können, wie wir es immer getan haben. Wir denken, Gott kann mich doch jetzt nicht segnen. Das ist dieses typische Denken unter dem Gesetz, als stünden wir noch unter Gesetz. Wir, die wir doch grundsätzlich frei sind vom Gesetz. Alles kann, so wichtig das ist, an seinem Platz, alles kann bei uns zu einer frommen Leistung werden, wenn wir nicht das bedenken, was Paulus hier in diesem Vers wirklich und wahrhaft zu sagen hat. Als der junge Graf Zinzendorf vor einem Gemälde des Gekreuzigten stand, war er zutiefst von der Inschrift bewegt, wir kennen vielleicht die Geschichte, das tat ich für dich, was tust du für mich? Christus hat alles für dich getan und für uns getan, so lasst uns also in Dankbarkeit für Golgatha nicht mehr uns selbst leben und all das tun, was einem Leben ganzer Hingabe an Gott entspricht. Würde das nicht unserem Text hier gerecht werden? Völlig gerecht werden? Reicht das nicht aus? Wenn wir darüber jetzt noch ein bisschen sprechen würden, wie ich schon sagte, wie auch neulich hier eine Predigt gehalten wurde aus Apostelgeschichte Kapitel 2 über diese einzelnen Stücke, Gemeinschaft, Hören auf Gottes Wort und so weiter, alles wichtige Dinge. Wenn wir darüber jetzt noch ein bisschen ausführlicher reden würden und würden dann unsere Bibel zumachen, nachdem wir zuvor Amen gesagt haben, dann wären wir doch zufrieden, oder nicht? Wunderbar. Aber ist das wirklich das, was der Text hier sagt? Das ist doch die Frage. Wenn wir uns den Text etwas genauer anschauen, dann fällt uns ganz Entscheidendes auf. Paulus geht nicht einfach über von der Wahrheit, dass wir mit Christus gestorben sind, zum folgerichtigen Handeln unsererseits, ohne auf die zweite Seite der Glaubensgerechtigkeit hinzuweisen, die eine Grundvoraussetzung für unser christliches Dasein, für Gott und auch für den Nächsten ist. Also Paulus schreibt nicht einfach, ihr habt Vergebung eurer Sünden, das bezieht sich auf die Zudeckung eurer Sünden in der Vergangenheit, und Vergebung bedeutet auch, dass ihr mit Christus gestorben seid, der Herrschaft der Sünde, sie hat keine Herrschaft mehr über euch. Ihr seid mit Christus gestorben und jetzt handelt auch dementsprechend. Ohne, dass er hier in diesem Wort darauf hinweist, dass es auch eine zweite Seite der Glaubensgerechtigkeit gibt, die von allergrößter Bedeutung ist, wie wir gleich hoffentlich auch noch sehen werden. Denn nun, da das alte, unverbesserliche Leben in Christus dem Tode verfallen ist, brauchen wir ein ganz neues Leben, das Gott wohlgefällig ist. Das heißt also, dass das alte beseitigt ist durch das Kreuz. Reicht nicht aus, damit wir jetzt ein neues Leben führen können. Sondern es muss etwas anderes kommen. Wir brauchen doch ein neues Leben. Das alte Leben ist mitgekreuzigt. Der alte Adam ist mitgekreuzigt. Wir sind der Sünde gestorben. Wir haben Vergebung. Als wäre nichts Böses in unserem Leben jemals geschehen. Aber jetzt brauchen wir ein neues Leben. Jetzt heißt es nicht, jetzt lebt mal aus Dankbarkeit für Golgatha, sondern wir brauchen ein neues Leben, in dem wir dann leben können. Und dieses Leben ist uns in Christus geschenkt worden. Auch dieses Leben ist uns in Christus geschenkt worden. Christus ist nicht nur an unserer Stadt gestorben und wir mit ihm, sondern er ist auch an unserer Stadt auferstanden und wir mit ihm. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, jetzt kommt es, der für sie an ihrer Stelle, anstatt Rechtfertigung, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also Stellvertretung anstatt Inhalt der Rechtfertigungsgnade. Das anstatt ist also ein Ausdruck der Stellvertretung, das haben wir beim Mitgekreuzigtsein schon gesagt, bezieht sich nicht nur auf den Tod Christi, sondern auch auf sein stellvertretendes Leben. So dass wir nicht nur mitgestorben sind, sondern auch mit auferstanden sind. Wir haben nicht nur Teil am Tod Christi, sondern auch am Leben Christi. Gott hat uns samt Christus, Epheserbrief, Kapitel 2, Gott hat uns samt Christus lebendig gemacht. Mit ihm. Als er auferstand, sind wir mit ihm auferstanden. Hier geht es nicht um eine zukünftige Auferstehung des Leibes, sondern hier geht es um etwas, was schon geschehen ist in der Vergangenheit. Als Christus starb, sind wir mit ihm gestorben. Als Christus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wir haben Teil nun an seinem Leben, an seinem Auferstehungsleben. Und da es sich dem Zusammenhang nach, wie wir vorhin schon gesehen haben, um einen Aspekt der Glaubensgerechtigkeit handelt, wird uns dieses göttliche Leben, das unserer Art so fremd ist, das wir von Natur aus gar nicht haben und kennen und auch nicht wollen, von Natur aus. Ist also nicht so, wie es mal jemand gesagt hat in einer Predigt, Gott schenkt dir und will dir das Leben schenken, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Es ist eine schwere Irrlehre. Kein Mensch sehnt sich nach diesem Leben, das uns in Christus Jesus geschenkt ist, zur Verherrlichung Gottes. Wer will denn ein Leben haben von den Ungläubigen, das Gott verherrlicht? Doch niemand. Man möchte ein Leben, in dem man glücklich ist, in dem man es besser hat, in dem man die Probleme anpacken kann mit Hilfe des Herrn Jesus. Ja. Das ist nicht das Leben, von dem Paulus hier spricht, von dem die Bibel spricht. Das Leben, von dem die Bibel spricht, das wir in Christus haben, ist ein uns artfremdes Leben. Das kennen wir gar nicht von zu Hause. Und das wollen wir auch gar nicht. Und dieses Leben des Christus, wird uns durch den Glauben zugerechnet. Das ist die andere Seite der Glaubensgerechtigkeit. Dabei handelt es sich zunächst einmal um einen einmaligen rechtlichen Akt, wie beim Mitgekreuzigtsein, von Seiten Gottes. Gott hat hier etwas getan. Und zwar in einem juristischen Sinne, in einem Rechtsakt. Und mit diesem Rechtsakt, mit dieser Tat Gottes in Christus Jesus, dürfen wir nun ständig rechnen. Sie wird dadurch nicht verwirklicht, sondern sie ist Wirklichkeit und wir nehmen sie ständig und immer wieder im Glauben in Anspruch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine sündige Natur mit ans Kreuz genommen hast, nicht nur alle meine Sünden vergeben hast, sondern dieses Selbst, das immer nur sich selbst sucht, das hast du mit ans Kreuz genommen. Und ich danke dir dafür, dass ich mit dir auferstanden bin, dass dein Leben mein Leben ist. Als du auferstanden bist, bin ich mit dir auferstanden. Das ist Stellvertretung. Und das ist Teil der Glaubensgerechtigkeit. Das ist die zweite Seite der Glaubensgerechtigkeit. Und das Ganze hat mit unserem eigenen Bemühen nichts zu tun. In seiner Dogmatik schreibt Eduard Böhl dazu Folgendes. Erstens also muss Christus dafür gutstehen, dass Gott den Sünder überhaupt nur vor sich duldet. Und seine Sünden sowie seine ganze sündliche Art zudeckt, vergibt oder übersieht, also gleichsam freie Bahn macht. Das ist die eine Seite, die mitgestorben sein. Diese negative Seite, so nennt er das, ist ja an sich nichts Negatives, ist eine herrliche Botschaft. Ja? Aber ich denke, wir verstehen, was er damit meint. Hier wird uns ja etwas genommen. Deshalb schreibt er, diese negative Seite. Hebt besonders hervor, da nennt er einige Bibelstellen, Römer Kapitel 4, 6 bis 8, Psalm 32, 1 und 2, Jesaja 33, 24. Das ist die eine Seite. Zweitens, aber dient Christi Wohltat dazu, um dem Sünder den Urteilsspruch zu erwirken, Doppelpunkt, dass er Kraft Christi Verdienst, gerecht und Gottes Forderungen in der Gegenwart und so auch für alle Zukunft entsprechend sei. Dass er den Forderungen Gottes entspricht. Der Mensch wird nicht bloß, dieses bloß müssen wir richtig verstehen, ja, keine Geringschätzung. Der Mensch wird nicht bloß von der Schuld und der Strafe der Sünde um Christi willen losgesprochen, Sündopfer, was nur der negative Teil ist, sondern es wird ihm zugleich die Gerechtigkeit Christi, seine Gehorsamstat, ich würde sagen, sein Leben im Gehorsam, sein ganzes Leben war ja ein Leben des Gehorsams dem Vater gegenüber, ein Leben der Hingabe dem Vater gegenüber. Und hier geht es um diese Hingabe in den Tod. Seine Gehorsamstat positiv zugesprochen. Die eine Seite ist eine negative, so sagt er, die andere Seite ist eine positive. In der einen wird uns etwas genommen, was uns quält und Gott verunehrt, unsere sündige Natur, und auf der anderen Seite wird uns etwas gegeben in der Anrechnung, nämlich das Leben Christi. Durch den Glauben, als ob es seine eigene wäre, so sagt er. Seine eigene Gerechtigkeit und seine eigene Tat, Gehorsamstat, sein eigenes Leben. Als wäre es mein eigenes Leben, so sieht Gott nun das stellvertretende Leben Christi. Das, was wir in der Nachfolge Christi zu tun haben, ist immer nur möglich in Verbindung mit dem, was Gott in Christus in seinem Tod und auch in seiner Auferstehung bereits getan hat, was an uns stellvertretend bereits geschehen ist. Deshalb auch diese Aussage der Stellvertretung im Blick auf das Leben, das wir brauchen, um dann darin wandeln zu können. Das lehrt uns also dieser Vers, dem verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15 mussten nicht nur die alten schmutzigen Kleider ausgezogen werden, sondern er musste auch neu eingekleidet werden. Seine Entkleidung war ja nicht das Letzte, sondern die Bekleidung mit neuen, wunderschönen Kleidern. Der Vater schickte also seinen Sohn nicht mit den schmutzigen Lumpen aufs Feld, damit er dort für ihn wie ein Knecht arbeiten sollte. Er sagte aber auch nicht zu seinem Sohn, nun zieh dich erst einmal um, damit wir zusammen feiern können, weil ich dich endlich wieder habe. Nun zieh du dich endlich einmal um. Vielmehr heißt es, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Es geschieht also etwas an ihm. In Sacharja Kapitel 3 wird uns ein wunderbares Geschehen berichtet. Der hohe Priester Jeschua wird neu eingekleidet. Der Engel des Herrn spricht zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir. Die unreinen Kleider stehen also hier für die Sünde. Und lasse dir Feierkleider anziehen. Beides geschieht an ihm. Ich nehme deine Sünde von dir und ich lasse dir Feierkleider anziehen. Dieser Jeschua war völlig in diesem Geschehen, wenn ihr euch das zu Hause mal durchliest, Sacharja Kapitel 3, völlig passiv. Es geschieht ständig etwas an ihm oder es geschah etwas an ihm. Und Gott selbst war es, der Adam und Eva die neuen Kleider aus Fellen anzog. 1. Mose 3. Und so lesen wir dieses herrliche Wort aus dem Propheten Jesaja. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Er hat es getan. Er hat dir seine Gerechtigkeit angezogen, dir zugerechnet durch den Glauben, den er ja auch wirkt. Er hat dir das neue Leben geschenkt in Christus. Hier ist nicht der Mensch tätig, sondern hier hat Gott gehandelt, ein für alle Mal in Kreuz und Auferstehung Christi. In der Kraft des unzerstörbaren und unauflöslichen Lebens hat unser Herr Jesus das eine große Opfer am Kreuz gebracht und ist er unser großer hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Es ist das Leben, das nicht erst in seiner irdischen Geburt, sondern von Ewigkeit her ist und auch nicht im Tode ausgelöst werden konnte und kann. Deshalb hat der Herr Jesus in diesem Sündopfer überwinden können. Das war dieses göttliche Leben, das er in sich hatte. Durch den ewigen Geist Gottes konnte er das. Diesen ewigen Geist hat er besessen, nicht erst seit seiner Geburt, sondern von Ewigkeit her. Das ist das Leben, das triumphiert hat über die Sünde, über den Tod, über den Satan. Dieses unzerstörbare, unauflösliche Leben. Er hat als wahrer Mensch dort den Fluchtod erlitten. Aber dieses Leben, das in ihm war, das hat ihm die Macht verliehen zu überwinden. Und das ist im Grunde genommen das Leben, das sich dann auch in der Auferstehung Jesu von den Toten manifestiert, bekundet. Dieses Leben, das Gott verherrlicht, wird uns in der Glaubensgerechtigkeit mittels des Glaubens zugerechnet. Und nur von daher auf dem Boden der Glaubensgerechtigkeit als Mitgestorbene und Mitauferstandene sind wir in der Lage, einen dementsprechenden Wandel im Namen Jesu Christi zu führen. Nur von daher, von diesen Glaubenstatsachen her. Nicht uns selbst zu leben, sondern für Gott und den Nächsten da zu sein. Nur von daher wirkt sich das Leben Christi durch den Glauben kraftvoll in uns und durch uns aus. Und vorgeschattet wird dieses zugerechnete Leben im alttestamentlichen Brandopfer. In der nächsten Predigt, in einigen Wochen, werden wir, so hoffe ich, noch über dieses Opfer sprechen. Heute sei so viel gesagt, dass es sich im Sünd- und Brandopfer um die zwei Aspekte des einen vollkommenen Opfers Jesu handelt. Während durch Handauflegung im Sündopfer symbolisch die Sünde des Gläubigen dem stellvertretenden Opfertier angerechnet wurde und das Gerichtsurteil des Todes an ihm vollzogen wurde, wurde beim Brandopfer das Leben der Ganzhingabe an Gott, dem Gläubigen, zugerechnet. Das Leben der Ganzhingabe dieses Opfertieres an Gott, dem Gläubigen zugerechnet. Er nahm mir, was mich quält, das heißt, was Gott verunehrt, und gab mir, was mir fehlt, nämlich das, was Gott verherrlicht, in Christus Jesus. Auf Christus bezogen ist also das Brandopfer, das uns durch den Glauben zugerechnete Leben der Hingabe Christi an Gott in seinem Tod am Kreuz. Diese Seite des einen Opfers, das der Herr Jesus gebracht hat, wird in unserer Zeit fast gar nicht mehr gesehen. Es ist ja schon etwas, wenn man predigt, dass der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Was man fast gar nicht hört oder kaum hört, ist, dass er auch unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen hat, dass wir mit ihm gestorben sind, der Sünde. Aber was dann ganz außen vor bleibt, ist das stellvertretende Leben Christi im Brandopfer. Aber es ist wichtig, es sind zwei Seiten des einen Opfers. Wir werden darauf demnächst noch zu sprechen kommen. Sind uns Damit nicht jemand denkt, ja, muss ich das denn unbedingt begreifen, muss ich das denn unbedingt verstehen? Ne? Wir haben doch gehört, aus Dankbarkeit für Golgatha sollen wir nun anfangen, Gott zu dienen. So geht es nicht, nach diesem Vers geht es nicht so. Nach diesem Vers geht es nur so, dass ich zunächst einmal mich immer wieder berufe auf das, was Gott in Christus getan hat. Und dann darf ich darin wandern und darf darin in der Praxis, im alltäglichen Leben meinen Weg gehen. Sind uns diese herrlichen Wohltaten und Wahrheiten des Evangeliums nicht durch das Wort Gottes aufgeschlossen? Und konnten wir sie uns auch darum nicht durch den Heiligen Geist im Glauben aneignen? Es muss mir ja erst geoffenbart werden. Mir müssen die Augen dafür geöffnet werden. Es hat viele gegeben im Laufe der Kirchengeschichte, die das erst später erkannt haben. Ich habe uns beim letzten Mal das Beispiel von Pastor Wilhelm Busch genannt. Erst im Alter sind ihm diese Wahrheiten aufgeschlossen worden. Ihr könnt das ja nachhören, ich habe euch darauf hingewiesen. Er hat eine Predigt darüber gehalten, über Römer Kapitel 6. Sind uns also diese Wahrheiten nicht aufgeschlossen, nicht geoffenbart durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, dann können wir sie auch nicht anwenden. Dann können wir auch nicht damit umgehen. Dann werden sie uns auch nicht durch den Heiligen Geist angeeignet. Dann wird unser alltägliches Leben für Gott in der Kraft eigener Frömmigkeit geschehen. Und das ist die tragische, Gott verunehrende Alternative. Etwas anderes gibt es dann nicht. Entweder oder. Entweder du führst dein Leben auf dieser Grundlage, die Paulus hier in diesem Vers und auch Römer 6 besonders und überall auch voraussetzt. Oder aber du bist dazu verurteilt, auch in der Nachfolge Jesu, ein Leben, ein christliches Leben, ein frommes christliches Leben aus eigener Kraft zu führen. Losgelöst von den Heilstatsachen im Evangelium hat unser Verhalten seine Wurzeln in uns selbst und wird in eigener Kraft und eigener Ehre geführt, als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes. Und nicht unter der Herrschaft der Gnade. Wenn wir dann meinen, unser Gebet und Handeln geschehe im Namen Jesu, dann ist das nur eine Redewendung, die keinen wirklichen Inhalt hat vom Evangelium her. Es ist dann keine geistliche, evangeliumsgemäße Wirklichkeit. Im Namen Jesu beten und handeln wir in dem Glauben und dem Bewusstsein, dass wir teilhaben, nicht nur am Tod Christi, sondern auch an seinem Auferstehungsleben. Ich sage es noch einmal, hier geht es nicht zunächst um unser Tun. Es geht um das, was Gott getan hat, ein für alle Mal, was wir dann ständig im Glauben ergreifen dürfen. Wir sind ja immer schnell dabei beim Tun. Was soll ich tun? Nicht wahr? So hören manche immer gerne das Wort Gottes, wenn sie hören, was sie zu tun haben. Das ist typisch für uns. So gehen manche in die Seelsorge. Ich habe ein Problem, jetzt sag mir bitte, oder vielleicht kannst du es mir sagen, was ich jetzt tun soll, damit dieses Problem gelöst wird. Aber darum geht zunächst mal nicht. Das hat alles seinen Platz, aber darum geht zunächst nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, wo die Wurzel unseres Problems liegt. Und sie liegt in der Regel in der eigenen Frömmigkeit und in dem, dass man nicht begriffen hat, was eigentlich Glaubensgerechtigkeit beinhaltet. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus kamen, mit der Frage, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Da antwortete unser Herr Jesus, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was meint er damit, das ist Gottes Werk? Das heißt, das ist es, was ihr tun sollt nach dem Willen Gottes. Das ist es, was ihr tun sollt nach dem Willen Gottes, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Indem sich die ganz große Liebe Gottes offenbart. Das ist das Werk Gottes, das Gott von euch haben will. Zunächst einmal. dass ihr an ihn glaubt, dass ihr diese Heilstatsachen im Glauben erfasst. Der Herr mag uns die Augen des Herzens öffnen, darum betet der Apostel Paulus für die Epheser um erleuchtete Augen des Herzens. Er muss uns die Augen dafür öffnen. Wir sind blind dafür. Und wir merken gar nicht, dass wir blind dafür sind, ihr Lieben. Wir merken es nicht, bis uns Gott die Augen geöffnet hat. Erleuchtete Augen des Herzens, damit wir im Glauben festgegründet in der Gerechtigkeit Gottes in Christus dienen, Gott dienen, dem Nächsten dienen, frei von der Macht der Sünde und eins mit dem Auferstehungsleben Christi. Unsere Bemühungen um ein Gott wohlgefälliges Leben sind sonst vergeblich. Wir müssen zwangsläufig scheitern. Und das ist dann allerdings das Beste, was uns passieren kann, damit wir in unserem praktischen Alltag mit all seinen Herausforderungen auf die Grundlage der Glaubensgerechtigkeit reduziert, zurückgeführt werden. In der Christus unser Leben ist und Christus unser Leben bleibt, ein Leben, das wir von Natur aus nicht kennen, nicht haben und auch nicht haben wollen. Das uns aber in Christus geschenkt ist. Nachdem wir am Kreuz auf Golgatha unserem alten Wesen und auch unserem eigenen Willen entsprechend gestorben sind. Es ist ein ausgetauschtes Leben, das einzige Leben, das der Verherrlichung Gottes dient, das Leben Christi, ein ausgetauschtes Leben. Christus ist alles, was dem Wohlgefallen und der Verherrlichung Gottes dient und dem Nächsten nützlich ist. Und er gehört dir und er gehört mir. Wir sind eins mit ihm. Ihr Lieben, lasst uns im Glauben des Sohnes Gottes, an unserer Stelle, der an unserer Stelle alles vollbracht hat, Tod und Leben, ruhen, in ihm ruhen, in dem, was er für uns ist, bevor wir uns in der Kraft seines unzerstörbaren, unauflöslichen Lebens an die Arbeit machen. Erst immer darüber nachdenken, den Herrn preisen dafür, was er uns ist. Und dann in dieser Kraft an die Arbeit gehen. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, meine Predigt ist sehr unvollkommen. Aber dein Wort soll nicht leer zurückkommen, das hast du versprochen. Es soll ausrichten, wozu du es gesandt hast. Darauf kommt es an. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, die Wunder an dir selbst, an deiner Gnade, an dem, was du getan hast und was du uns bist. Amen.